Guten Morgen. Ich hoffe, meine Stimme hält heute durch. Ich habe ein bisschen Halsweh, aber wird schon werden. Wer von euch war denn letzte Woche da und kann sich vielleicht noch erinnern, was das Thema von der Predigt letzte Woche war? Genau, Segen und Fluch. Und der Spencer ist ja relativ spontan eingesprungen für den Christoph. Und deswegen haben wir uns abgesprochen und das Spencer hat so ein bisschen eine Einleitung für die heutige Predigt gemacht, weil heute geht es auch um Segen und Fluch nochmal. Und ich werde einen kleinen Teil nochmal wiederholen für die, die letzte Woche nicht da waren. Und wir wollen aber heute nochmal ein bisschen tiefer ins Thema reinschauen und ein bisschen persönlicher in das Thema, was das genau für uns bedeutet und was es heißt, im Segen wirklich zu leben und dass das gar nicht so einfach ist, im Segen Gottes zu leben. Und wenn wir in die Bibel schauen und schauen, wo genau wird das Thema Segen und Fluch behandelt, dann kommen wir an einer Stelle nicht vorbei und die steht im 5. Mose, Kapitel 27 und 28. Und zwar passiert da Folgendes. Gott führt das Volk Israel auf zwei Berge. Die sind eher hügelig, also keine Spitzenberge. Und er teilt das Volk auf, 6 Stämme, kommen auf den Berg und 6 Stämme auf den Berg. Und ich finde das ziemlich cool, wie Gott das macht, weil er nicht einfach nur irgendwas vorlesen lässt, sodass man es nicht merkt, sondern es ist richtig erlebnispädagogisch, was der Gott macht. Ein eindrückliches Erlebnis. Und zwar sind die von dem einen Berg, das war der Berg Gerasim, sind die den Segen vorlesen, was es bedeutet, unter dem Segen Gottes zu leben und sollen das rüberrufen zum anderen Berg und die anderen sollen dann den Fluch vorlesen und den rüberrufen. Das heißt, der eine Berg ist der Berg des Segens und dem anderen wird der Fluch vorgelesen. Und ich schaue mit euch ein bisschen in den Text, das ist ein ganzes Kapitel, wo das beschrieben wird, ich lese es nicht vor, weil das wird voll lang dauern, sondern greife einfach die wichtigsten Sachen raus, damit ihr versteht, was es genau bedeutet, also was der Segen Gottes bedeutet, wie er das Volk segnen will und was dazugehört. Und zwar ist das Erste, was Gott sagt, Segen kommt dann, wenn ihr mir gehorsam seid. Also Segen hat etwas mit Gehorsam zu tun, solange das Volk Israel Gott gehorsam ist. Danke. Solange das Volk Gottes im Gehorsam lebt, werden sie den Segen erfahren. Und da kommt einiges Cooles, was dieser Segen bedeutet. Das bedeutet, dass er sie zu den bedeutendsten aller Völker machen wird. Es bedeutet, dass sie viele Kinder kriegen werden, reiche Ernten, Rinder und Schafe und Ziegenherden haben werden, die wachsen werden, dass sie die Feinde besiegen werden, wenn sie kommen, die werden es nicht ins Land schaffen. Sie werden sie in die Flucht schlagen. Es wird ihnen alles gelingen, was sie sich vornehmen. Dann macht er sie zu einem heiligen Volk, das ihm gehört. Und das Volk des Herrn, das seinen Namen trägt. Und er wird immer zur richtigen Zeit Regen schenken und sie mit allem versorgen, was sie brauchen. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Also Segen Gottes bedeutet einerseits Versorgung. Und Überfluss. Also sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben Essen im Überfluss, sie haben Viehherden, sie haben Kinder im Überfluss, alles im Überfluss. Es fehlt ihnen an nichts. Das Zweite ist, hat ein bisschen mit dem Ersten auch zu tun, Fruchtbarkeit. Und zwar nicht nur, dass sie für Kinder kriegen, sondern Fruchtbarkeit eben in allen Bereichen. Die Ernte ist groß, die Tiere sind genauso fruchtbar, die Viehherden wachsen. Dann Fruchtbarkeit in ihrem Tun, also alles, was sie tun, gelingt ihnen. Also Frucht aus dem, was sie tun, Fruchtbarkeit in allen Bereichen. Dann das Dritte ist Sieg und Frieden. Sie müssen schon manchmal gegen Feinde kämpfen, aber sie haben trotzdem im Land Frieden. Also keiner wird es schaffen, dieses Land einzunehmen, sie zu verschleppen, sie zu besiegen, sondern es bedeutet, dass die Feinde besiegt werden und keine Chance haben, ihnen wirklich was anzutun. Und es bedeutet, das ist auch immer wieder erwähnt worden, Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Ja, da wird einmal wieder erwähnt, dass Gott ihr Herr sein wird, dass er sie sein Volk nennen wird, dass sie das größte und bedeutendste Volk werden und das bekannt ist, dass die zusammenkehren, dass Gott ihr Gott ist, dass sie zu ihrem Gott kehren. Also richtig, richtig cool, wo man sich denkt, ja, würde ich auch gerne erleben, also mir geht es zumindest so. Also das will ich gern. Und dann kommt der andere Berg dran und der Fluch wird vorgelesen. Und der wird um einiges länger beschrieben und ist wirklich schlimm. Und zwar steht dort, wenn ihr ungehorsam seid und diese Gesetze und Gebote nicht befolgt, dann wird der Fluch über euch kommen. Und dieser Fluch bedeutet, in euren Körben werden keine Früchte und in den Backtrügen wird kein Mehl sein. Ihr werdet keine Kinder bekommen. Es wird euch alles misslingen, was ihr euch vornehmt. Ihr werdet in die Verzweiflung getrieben werden. Ihr werdet mit Krankheit geplagt werden, wie Pest, Schwindsucht, Fieber, Entzündungen. Ihr werdet euren Feinden ausgeliefert werden. Die Not wird so schlimm sein, dass ihr in den Wahnsinn getrieben werdet. Also, dass ihr wahnsinnig werdet, weil man es nicht mehr aushält, wie schlimm das ist. Ihr werdet unterdrückt werden, beraubt werden und niemand wird euch helfen. Eure Söhne und Töchter werden als Sklaven ins Ausland verkauft und ihr werdet sie nie wieder sehen. Ihr werdet euch nach ihnen sehnen, aber sie sind für immer weg und so weiter. Also es sind wirklich die schlimmsten Beschreibungen, das will ich nicht einmal alles nennen, weil da wird man fast schlecht, wie schlimm dieses Leid da ausgeführt wird. Also wirklich schlimmes Leid, das über sie kommen wird, weil das die Folge von Ungehorsam ist. Auch da nochmal in ein paar Begriffe zusammengefasst. Das bedeutet, Fluch bedeutet Unfruchtbarkeit und da auch wieder in allen Bereichen. Keine Kinder, kein Essen, keine Viehherden, nichts gelingt, was sie versuchen. Dann das Zweite, was immer wieder vorgekommen ist Krankheit. Sie werden mit verschiedensten Krankheiten geplagt werden. Dann das Dritte ist Verzweiflung, Frustration und Unfrieden. Ich schreibe mal Frustration. Und im Allgemeinen einfach Not, 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 wo man nur hinschaut, Not. Also eben ziemlich das Gegenteil vom Segen. Und dann, nachdem er sie auf diese Berge gestellt hat und sie das gegenseitig zugerufen haben, was es bedeutet, den Segen oder den Fluch zu erleben, sagt Gott zu ihnen in Kapitel 30, Vers 19, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Also Gott stellt sich vor die Wahl und sagt, hey, ihr könnt euch selber entscheiden. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr den Segen wählt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr den Fluch wählt. Und ich finde es aber ziemlich cool, dass Gott da schon deutlich macht, was er sich eigentlich für uns wünscht. Er wünscht sich, dass wir im Segen leben. Er wünscht sich, dass er uns segnen kann mit all diesen Dingen. Er will uns versorgen. Er will, dass wir Sieg, Fruchtbarkeit, dass wir Wohlstand erleben. Diese ganzen Dinge, er wünscht sich die für uns. Und die die Bibel kennen und wissen, wie sie das Volk Israel entschieden hat oder die Menschen von Anfang an, eigentlich Adam und Eva, haben sie auch schon für den Fluch entschieden. Und auch das Volk Israel hat sich immer wieder für den Ungehorsam gegenüber Gott entschieden und hat die Konsequenzen tragen müssen. Und das Problem mit dem Fluch ist, dass wenn man einmal beim Fluch ist, dann kann man nicht einfach sagen, nein, nimm doch den Segen. Also es ist eben eine Entscheidung. Und du kannst nicht einfach dann plötzlich den Berg wieder wechseln. Und im Prinzip betrifft es uns ja genauso. Wir können auch wählen zwischen Segen und Fluch. Wir können wählen zwischen Gehorsam und Ungehorsam gegenüber Gott. Aber auch das Problem ist bei uns, dass wir uns immer wieder für den Ungehorsam entscheiden. Dass wir uns dafür entscheiden, Gott nicht zu gehorchen. Und dass wir beim Fluch landen. Und die Sünde und der Ungehorsam bringt mit sich, dass sie uns fesselt. Und dass wir von diesem Berg nicht mehr runterkommen. Dass wir nicht einfach, wir können eben, da ist eine Schlucht dazwischen, wir können da auch nicht rüberspringen. Es gibt keinen Weg heraus. Dieser Fluch, der ist über uns. Aber es hat einen gegeben, der es geschafft hat, sich für den Gehorsam ganz zu entscheiden, nämlich Jesus. Der es geschafft hat, völlig im Segen zu leben, der völlig im Gehorsam zu Gott gelebt hat. Und der hat sich entschieden, unseren Fluch zu tragen, weil, wie wir auch in dem Text lesen, die schlussendliche Konsequenz ist Leben oder Tod. Und der Fluch führt schlussendlich in den Tod, führt zur Trennung von Gott auf Ewigkeit. Aber Jesus hat den Fluch getragen und das lesen wir nochmal genau in Galater 3, 10 bis 14. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Also wir alle haben uns blöderweise für den Fluch entschieden. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Also Jesus hat beschlossen, diesen Fluch für uns zu tragen und hat somit möglich gemacht, dass wir die Seiten wieder wechseln können. Dass wir doch, obwohl wir uns schon für den Fluch entschieden haben, dass wir wieder zum Segen rübergehen können. In Jesaja 53 lesen wir auch nochmal konkret, dass er wirklich den Fluch getragen hat, wo steht, aber er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt, doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also genau das hat Jesus möglich gemacht. Und ich finde es richtig cool, dass Gott uns dieses Geschenk macht, weil ich glaube, wir alle wünschen uns eigentlich den Segen und nicht den Fluch. Aber eine Sache kann Gott uns nicht abnehmen und das ist die Entscheidung. Die müssen wir immer noch treffen. Wählen wir den Segen oder wählen wir den Fluch? Für was entscheidest du dich? Nimmst du diese Brücke wieder rüber in den Segen oder bleibst du da auf der Seite und bleibst im Ungehorsam? Und das ist einerseits eine Grundsatzentscheidung, ob du sagst, ja, ich will Jesus nachfolgen, ich will diesen Segen haben, ich will dieses Geschenk annehmen. Und dann hat aber immer nur der Segen etwas mit Gehorsam zu tun. Also das ist immer nur gleich wie vorher. Heißt nicht, dass wir da keine Fehler machen dürfen. Wir sind immer nur Menschen, aber trotzdem, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir diese Brücke nehmen, dann kriegen wir auch diesen Heiligen Geist und der hilft uns ja, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben, im Segen zu leben. Und das soll uns ja wirklich, ja, der Heilige Geist soll uns helfen, wirklich ja im Gehorsam auch zu leben. Aber das Problem ist, dass wir als Christen zwar diese Brücke grundsätzlich nehmen können, was bedeutet, dass wir schlussendlich den Tod nicht tragen müssen, dass wir im Himmel bei Gott sein werden und dass wir nicht den Fluch, die letzte Konsequenz des Fluches tragen können. Aber es ist auch als Christen möglich, dass wir in manchen Bereichen unseres Lebens da bleiben. Dass wir in manchen Bereichen weiterhin im Ungehorsam leben. Ein Christ kann genauso pornografiesüchtig sein. Ein Christ kann genauso fremd gehen. Ein Christ kann genauso über andere lästern, kann genauso untreu sein, lügen, betrügen. Und wenn wir die Sünde weiterhin machen, im Neuen Testament wird er immer wieder betont, jetzt wo wir Jesus haben, wir sollen immer weiter sündigen. Wenn wir aber weiter sündigen, dann kann es sein, dass wir immer nur ja, ein Stück weit unter diesem Fluch stehen. Und ich erkläre echt genau, was ich damit meine, weil das hat richtig weitreichende Konsequenzen. Und das ist richtig schade, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und diese Dinge, ja, wo wir nur unter diesem Fluch stehen oder wo wir nur im Ungehorsam leben, wirklich bereinigen. Und zwar würde ich mal definieren, was genau bedeutet denn ein Fluch. Ich würde sagen, ein Fluch ist die Konsequenz, wenn ich dauerhaft nicht umkehren will. Dann fängt es an, dass die Sünde nicht nur mich zerstört, sondern andere Menschen um dich herum. Deine Familie, deine Kinder, deine Enkel. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder. Dass wenn wir Gott ungehorsam sind, das hat nicht nur Auswirkungen auf mein Leben, sondern auf Generationen nach mir. Also eine Tragweite, die wirklich schlimm ist. Und eine Sache, die gehört auch noch dazu. Also das Problem ist, wenn ich nicht umkehre, wenn ich die Sünde immer wieder mache. Das ist wie beim Rauchen. Wenn du eine Zigarette rauchst, dann bist du nur nicht abhängig. Aber wenn du immer wieder rauchst, irgendwann hast nicht du das Rauchen im Griff, sondern das Rauchen hat die im Griff. Und so ist es mit der Sünde auch. Das ist sogar medizinisch erwiesen, dass wenn du dich immer wieder für etwas entscheidest, dann werden in deinem Gehirn Trampelpfade gebildet. Und diese Trampelpfade, aus denen kannst du nicht so einfach ausbrechen. Also wenn du dich immer wieder entscheidest zu lügen und du machst es immer wieder, dann machst du das irgendwann so automatisch und du kannst das gar nicht mehr abstellen und lügst ständig, weil du eben diese Trampelpfade gebildet hast. Und das ist auch dieser Fluch. Und im 5. Mose 28 lesen wir vom Prinzip von Kopf und Schwanz, wo eben steht, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Das heißt, wenn du nicht das tust, also wenn du immer wieder die Sünde wählst, dann wirst du zum Schwanz. Also nicht mehr du bist der Kopf, nicht mehr du kannst bestimmen, sondern du wirst bestimmt von etwas. Aber Gott kann dich zum Kopf machen, so dass du die Entscheidung wieder treffen kannst. Mache ich diese Sünde oder mache ich nicht? Mache ich sie nicht? So dass du die Kontrolle eben drüber hast. Und das eben, das heißt, unter dem Segen zu stehen. Ich mache euch jetzt ein paar Beispiele. Ein Mann, der Christ ist, entscheidet sich, fremd zu gehen. Und jetzt wird die Frau nicht sagen, ach, egal, Jesus hat den Fluch getragen, schwamm drüber, dann muss er weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Nein, natürlich nicht, weil das super, super schlimm ist und weil Sünde immer Zerstörungskraft hat. Und da ist etwas kaputt gegangen. Und jetzt, wenn der Mann umkehrt und sagt, hey, ich habe wirklich einen Fehler gemacht, ich bekenne diese Sünde vor Gott, ich bekenne sie vor meiner Familie, vor Frau und Kindern, ich tue wirklich Buße, setze mich damit auseinander, was ich da alles angetan habe, wie tief diese Sünde reicht und ja, versuche wirklich umzukehren, dann hat das nicht so krasse Auswirkungen oder dann kann es sein, dass Gott wirklich, oder dann bin ich mir sicher, dass Gott in vielen Dingen Wiederherstellung schenkt und dass er aus jedem Fluch, egal wie schlimm er ist, dass er Segen draus wachsen kann. Und dass auch wenn manche Dinge vielleicht nicht mehr repariert werden können, menschlich oft, dass trotzdem Jesus vieles heil macht in uns und wiederherstellt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Familie schafft, wirklich ja, wieder Versöhnung und Wiedergutmachung zu erleben. Aber wenn jetzt dieser Mann entscheidet, na, ich hau mit dieser Frau ab, ich brenne mit der durch, ich lasse mich von meiner Frau scheiden, dann hat das viel tiefgreifendere Folgen. Und das geht, glaube ich, ziemlich sicher über Generationen. Und zwar aufgrund verschiedensten Dinge. Es kann sein, dass das weitergeht, dass einfach die Kinder ja, das auch nicht so ernst nehmen mit dem Treusein. Es kann aber auch sein, wenn die Frau, die davon betroffen ist, die zwar passiv von dieser Sünde betroffen ist oder die jetzt nicht die Täterin war vom Fremdgehen, die ist mit reingezogen worden in diese Sünde. Also die ist mit betroffen, sie ist mit verletzt. Und wenn sie mit ihren Verletzungen nicht zu Gott geht und sie heilen lässt, dann kann sein, dass verschiedenste Wunden entstehen. Es kann sein, dass sie ja nie wieder jemandem vertrauen wird, weil sie ist so hintergangen worden, sie ist so enttäuscht worden und sie hält dann alle Menschen auf einem gewissen Abstand. Und das gibt sie zum Beispiel an ihre Kinder weiter. Und die Kinder wundern sich, warum sie keine Beziehungen haben, die halten. Die haben eine Beziehung nach der anderen, aber nichts wird was. Sie heiraten nicht und wundern sich, was falsch mit ihnen ist. Aber der eigentliche Grund ist, dass sie auch alle Menschen ein bisschen auf Abstand halten. Und ja, kann wirklich ranlassen, weil sie mitgekriegt haben, dass wenn man Menschen ranlässt, dass man nur schlimm verletzt wird. Ja, oder andere Dinge, die da weitergegeben werden an Kinder und Kindeskinder. Also Konsequenzen, die weitreichend sind. Und natürlich hat jede Generation wieder die Möglichkeit, diesen Fluch zu durchbrechen und zum Segen zu wechseln. Das mit Jesus anzuschauen, was da ist in mir. Und was da bereinigt gehört, was da geheilt gehört. Wo mein Herz nur krank ist. Oder ein weiteres Beispiel. Jemand hat ein traumatisches Erlebnis gehabt. Lene, du kannst mir uns Druck geben, das kommt ein bisschen später. Jemand hat nur ein traumatisches Erlebnis gehabt und hat aufgrund dessen große Ängste entwickelt. Die Person hat erlebt, wie jemand aus der Familie gestorben ist, hat das persönlich gesehen, ist wirklich traumatisiert und anstatt damit zu Jesus zu gehen und ja, wirklich sich heil werden zu lassen. Und das ist nicht ein Gebet oder das ist oft nicht mit einem Gebet erledigt und dann bin ich wieder auf der Seite, sondern es ist immer wieder ein Prozess. Gerade wenn du was Schlimmes erlebt hast, heißt das vielleicht, dass du Therapie machst, dass du immer wieder diese Dinge mit Gott besprichst, dass du immer wieder, ja, wenn diese Ängste hochkommen, dass du damit zu Gott gehst und dass es ja ein Weg ist, den man da auch gehen muss, wo am Gott wieder zum Segen führt. Wenn du aber jetzt eben damit nicht zu Gott gehst, dann gehen diese Ängste oft an die nächste Generation weiter. Es kann sein, dass die Tochter riesen Verlustängste hat, ständig Angst hat, dass ihre Liebsten sterben und es wird weitergegeben von Generationen. Kann durchaus sein, dass sie die Angst ein bisschen ändert, dass die einen dann mehr Angst haben zu versagen und deswegen verlassen zu werden oder dass das ein bisschen variiert oder anders ausschaut. Aber da wird etwas weitergegeben von Generation zu Generation. Und die Frage ist, finden wir uns einfach damit ab? Vielleicht, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, wir sind halt so eine suchtige Familie. Wir haben alle Probleme mit Süchte. Ist halt so, damit müssen wir leben. Oder wir sind halt die Familie, die immer Depressionen hat. War schon immer so, damit muss ich leben. Oder gehen wir mit diesen Dingen ans Kreuz und lassen den Segen ja in unser Leben reinfließen. Und ich habe euch nur ein paar Beispiele aufgeschrieben für Generationsflüche. Das sind nur Beispiele. Die Liste geht endlos weiter. Aber es gibt immer wieder, dass Alkoholprobleme über Generationen immer wieder Problem sind. Oder eben andere Suchtprobleme oder Abhängigkeiten. Kann auch sein, Abhängigkeiten von Männern zum Beispiel, die voll kontrollierend sind. Scheidungen, die über Generationen hinweg immer wieder vorkommen. In jeder Generation gibt es mehrere Scheidungen, Beziehungen, die nicht halten. Gesundheitliche Probleme, Krankheiten, die immer wieder vorkommen in der Familie, Depressionen. Und das heißt nicht, dass jede Krankheit jetzt Folge von einem Fluch ist, Folge von einer Sünde ist. Aber ja, es gibt diese Krankheiten, die Folge sind von Sünde. Zum Beispiel, wenn du Angstzustände hast und diese Angst ja nicht, also diese Dinge, diese Angst nicht zu Jesus bringst und die heilen lässt, dann löst es oft Herzprobleme aus, dann löst es oft Bluthochdruck aus, dann kann das ja verschiedenste Krankheiten auslösen. Ja, in der Medizin wissen wir schon lange, Seele, Körper und Geist hängen zusammen. Und so entstehen auch immer wieder Krankheiten wirklich aufgrund von Sünde oder aufgrund von dem, dass wir weiterhin da leben und uns nicht frei machen lassen in manchen Bereichen. Ja, dass immer wieder Unfälle in der Familie passieren, immer wieder Menschen, die früh sterben als Kinder, finanzielle Not, aus denen man einfach nicht rauskommt, Unfruchtbarkeit bei zum Beispiel den Frauen über Generationen hinweg, Ängste, die sich immer wieder kommen, traumatische Verhaltensweisen, die weitergegeben werden, Bindungsstörungen, die weitergegeben werden und die Liste geht noch endlos weiter. Also Dinge, die sie einfach durchziehen. Bevor ich zum nächsten Punkt komme. Jesus, ich finde diese Flüche, gerade wenn sie über Generationen geht, da denkt man, ich kann ja gar nichts dafür, mir ist das einfach in die Wiege gelegt worden. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst, dass da noch etwas ist, weil wir es nie anders gekannt haben. Wenn du ein traumatisches Erlebnis gehabt hast, dann hast du das vorher und nachher erlebt. Du hast es erlebt, wie es ist, vielleicht ohne Angst zu leben und plötzlich lebst du mit Angst. Also du kennst den Unterschied, aber wenn du damit aufgewachsen bist, dann bist du dir manchmal gar nicht damit bewusst, dass da etwas weitergegeben worden ist, wo du nicht im Segen Gottes lebst, wo du nicht in der Fruchtbarkeit lebst, wo du nicht im innerlichen Frieden lebst, wo du nicht im Segen Gottes einfach lebst. Und Jesus hat jeden Fluch getragen. Auch die Flüche, die sich manchmal so schwer anfühlen, wo man das Gefühl hat, man kann gar nicht ausbrechen. Und es gibt Dinge, wo wir vielleicht schon lange versuchen, Süchte, wo wir vielleicht schon lange versuchen, loszukommen. Und du hast das Gefühl, es geht einfach nicht. Es hält dich so gefangen. Ich glaube wirklich, dass Jesus die frei machen kann, weil wenn wir Jesus das nicht zutrauen würden oder wenn Jesus das nicht wirklich kennt, dann wird die Bibel nicht stimmen. Sondern ich glaube, Jesus will uns, das macht Gott immer wieder deutlich, er will uns in den Segen führen. Aber manchmal bedeutet das eben nicht nur, dass wir immer wieder beten oder wenn wir merken, jetzt kommt schon wieder diese Angst, ich bete nur, sondern manchmal bedeutet das eben ein genaues Hinschauen. Ein genaues Gott fragen, okay, was ist da wirklich los? Ein tiefes Hinschauen, weil Gott will nicht nur oberflächlich heilen, er will ganzheitlich heilen, er will richtig heilen. Und das geht manchmal tief und ist nötig, dass man manchmal wirklich hinschaut. Aber ich finde es cool, dass Jesus jeden Fluch getragen hat und dass wir eben in allen Bereichen unseres Lebens auch schon den Segen, uns für den Segen entscheiden können. Wie kannst du herausfinden, ob du unter einem Fluch oder einem Generationenfluch stehst? Das erste ist, du kannst Gott fragen. Ich glaube, Gott kann dir einfach aufzeigen, ob da etwas ist. Wir haben als Gemeinde, wollen wir im hörenden Gebet wachsen, dass wir einfach in die Stille gehen und schauen, ob Gott zu uns spricht. Und vielleicht kannst du das auch machen. Wir wollen uns nachher auch Zeit nehmen, um in die Stille zu gehen und vielleicht kommt dir ein Gedanke, vielleicht kommt dir irgendein Begriff, wo Gott dir was sagen will. Vielleicht kommt ein Bild, vielleicht sagt es dir Gott durch andere Menschen, vielleicht erinnert dich Gott an etwas, vielleicht zeigt er dir einen Bibelvers auf. Gott spricht auf ganz unterschiedliche Weise zu uns, aber ich glaube, dass Gott uns frei machen will und dass er uns immer wieder auf diese Sachen aufmerksam machen will. Wir müssen nur hinhorchen. Dann das zweite ist, wo erlebst du in deinem Leben Frustration? Wo erlebst du einen Unfrieden? Wo erlebst du Krankheit, Unfruchtbarkeit, Not? Auch da können wir Gott fragen, okay, ist da etwas, was du heilen möchtest? Oder ist es etwas, was ich gerade tragen muss? Oder ist es vielleicht wirklich ein Fluch, wo du mich freimachen möchtest? Eben, nicht jede Krankheit ist Folge von einem Fluch. Nicht jede Not, die wir erleben, ist Folge von einem Fluch. Aber es kann durchaus sein, dass da was dahinter steckt. Wo bist du eben gerade mehr der Schwanz als der Kopf? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du bewusst in der Sünde lebst? Du weißt es eigentlich, dass du im Ungehorsam lebst. Wo gibt es Dinge, die du vielleicht zum Kreuz bringen musst? Und da möchte ich dich auch ermutigen. Ich finde, es kriegt eine andere Kraft, wenn du das ans Licht bringst, wenn du damit, wenn du das anderen sagst, was dein Problem ist, weil das auch eine andere Kraft hat. Wenn Dinge wirklich ans Licht kommen und man dann gemeinsam mit dem anderen zu Gott gehen kann und ins Gebet gehen kann. Und wo gibt es vielleicht unheilvolle Muster, die du wirklich entdecken kannst in deiner Familie, die dir vielleicht da schon bewusst sind? Und inwiefern betreffen die, wo ist da etwas an dich weitergegeben worden? Und ich mache euch nur ein Beispiel von mir, weil ich habe das natürlich auch gemacht in meiner Predigtvorbereitung, dass ich Gott gefragt habe, ja, ist da etwas, was du mir sagen willst? Ist da etwas, was vielleicht mir auch weitergegeben worden ist über Generationen, wo ich mir nicht bewusst bin? Und dann ist ein Wort gekommen und das war der Jähzorn. Und zwar weiß ich von meinem Uropa, dass der sehr jähzornig war. Das war ein absolut cooler Christ, also von meiner Familie sehr viel erhalten. Es gibt ganz viele Briefe, die er sich mit meiner Uroma im Krieg hin und her geschickt hat, die ihn einfach nur vor einem tiefen Glauben so strotzen. Also wirklich ein unglaublich cooler Christ, von dem ich viel lernen kann, bestimmt. Also wirklich ein richtig cooles Vertrauen, das er gehabt hat. Aber er hat Probleme mit Jähzorn gehabt. Und darunter haben die Kinder auch sehr gelitten. Und jetzt weiß ich auch, dass sich das in meiner Verwandtschaft immer wieder durchzieht. Also ich beobachte das, dass sich das Thema so ein bisschen durchzieht. Und ich habe das dann im Johnny gesagt, mein Mann, und er hat dann gemeint, na, aber du bist ja gar nicht jähzornig. Ich habe dann gesagt, ja, aber ich bin ja schon manchmal aufbrausend. Und er hat gemeint, ja, aber das ist ja nicht jähzornig oder das ist ja auch nicht völlig unverhältnismäßig bei dir. Ich habe mir aber gedacht, nein, irgendwie, ich muss das prüfen. Weil eben, es kann natürlich sein, dass das jetzt einfach mein Gedanke war, der gekommen ist. Aber vielleicht war es eben Gott, der mir was sagen wollte. Und dann habe ich das auch nochmal gegoogelt und habe nochmal gegoogelt, was genau die Beschreibung von Jähzorn ist. Und die meisten Sachen haben mich nicht angesprochen oder da habe ich mich nicht wiedergefunden. Aber eine Sache hat mich schon angesprochen. Und das war, dass Jähzorn bedeutet, dass die Wut oft nicht im Verhältnis zu etwas ist. Und das ist was ich jetzt seit der David da ist, seit unser Kind da ist, wo ich mehrere Situationen gehabt habe, wo eine Kleinigkeit war und die Wut, die in mir hochgekommen ist, unverhältnisgroß war, so dass ich mich richtig erschreckt habe, so dass ich richtig Angst von mir selber gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, was passiert da mit mir? Ich kenne das nicht, diese Intensität. Und es war so stark, dieses Gefühl, und ich war so überfordert, mit dieser Wut umzugehen. Und ich habe das schon gut unter Kontrolle, dass ich das nicht an die anderen rauslasse, aber diese Wut war halt in mir und ich habe die irgendwie wieder loswerden müssen. Und eben, ich habe nicht schreien können, wir wohnen in einer Wohnung, oder ich habe mir dann echt überlegt, okay, wie kann ich die wieder loswerden, und habe wirklich gestruggelt. Und wo ich das gelesen habe, war das echt so, dass mir Gott aufgesagt hat, nein, das ist nicht normal. Und ich glaube schon, dass es normal ist. Also ja, sagen wir so, hätte mir Gott das nicht aufgezeigt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass da irgendwas von Generationen weitergegeben worden ist an mich. Ich habe mir einfach nur gedacht, ja, als Eltern, wenn man Eltern wird, dann erlebt man generell alle Gefühle in einer neuen Intensität. Und ich glaube, das ist auch immer nur so. Und ich kann mir vorstellen, dass andere auch eine neue Intensität an Wut erleben, wenn sie Kinder kriegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das bei mir zu extrem ist. Also, dass das wirklich so gar nicht mehr im Verhältnis steht. Und dass Gott dann mir wirklich was aufzeigen will, was er heil machen möchte, wo er mich in den Segen reinführen möchte. Und ich finde es ziemlich cool, dass Gott mir das aufgezeigt hat und kann jetzt damit zu ihm gehen. Ich kann da auch nochmal hinschauen, was genau ist da, warum. Ja, was macht diese Wut mit mir? Kann das ans Kreuz bringen? Und manchmal ist es eben so, dass ein Gebet reicht und wir werden frei von solchen Dingen. Und deswegen möchtet ihr euch halt auch ermutigen, wenn ihr sowas habt, wenn euch was einfällt, wenn euch Gott was aufzeigt, lasst für euch beten. Die Margit und die, wir werden noch hier hinten stehen und beten voll gern für euch, weil manchmal macht Gott wirklich auf Anschlag frei. Aber manchmal kann es auch bedeuten, dass wir im Prozess gehen, dass wir wirklich tief hinschauen, da, wo etwas krank ist in uns. Und ich möchte nur beten und danach werden wir einfach ein paar Minuten der Stille haben. Vielleicht, Johnny, kannst du ein bisschen auf der Gitarre im Hintergrund klimpern, wo ihr Gott fragen dürft, ob da etwas ist, was nicht heil ist in eurem Herzen, wo ihr im Ungehorsam lebt, wo euch irgendein Fluch beherrscht und ihr nicht im Segen lebt. Und Jesus will euch wirklich in den Segen führen. Er wünscht sich den Segen für euch. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du unseren Fluch getragen hast und dass du jeden Fluch getragen hast, egal wie stark er ist. Dass du für uns gestorben bist und dass du dir den Segen für uns wünschst und dass du dir nichts sehnlicher wünschst. Und ich danke dir einfach auch, dass wir im Himmel in diesem im vollendeten Segen dann leben werden, wo es wirklich keine Krankheit, keine Not und nichts anderes mehr hat, was, ja, was vom Fluch irgendwie noch übrig wäre. Ich danke dir für dieses Geschenk, aber ich danke dir, dass nicht nur in der Ewigkeit das neue Leben anfängt, sondern schon im Jetzt. Und dass du uns jetzt auch schon frei machst von diesen Dingen. Dass du uns jetzt auch schon im Segen sehen wirst. Und dass du dir jetzt schon wünschst, dass wir in deinem Segen leben. Und ich bitte einfach echt, dass du uns jetzt in der Stille aufzeigst, wo Bereiche in unserem Leben sind, wo wir nicht im Segen leben. Wo vielleicht da Dinge von Generation zu Generation weitergegeben sind, worden sind, die uns belasten, die uns gefangen halten. Ja, wo wir nicht weiterkommen im Leben. Und ich bitte einfach echt, dass du da ja, diese Dinge löst. Dass du diese Fesseln löst, die vielleicht nur da sind. Und dass du uns wirklich frei machst und in den Segen führst. Amen.